Willkommen zur Evangeliumsandacht am 30. Juni 2024. Der Sonntag befasst sich wieder mit der Gemeinde, diesmal ihre Antwort auf Gottes Ruf. Nachfolge scheint so einfach, so schwierig, so abwegig, weil wir nicht so recht wissen, was Nachfolge denn aktuell oder zukünftig ist. Epheser 2,8: Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Wir singen, lasset uns mit Jesus ziehen, die erste Strophe.
Lasset uns mit Jesus ziehen, seinem Formbild folgen nach, in der Welt der Welt entfliehen, auf der Bahn, die er uns brach. Immerfort zum Himmel reisen, irdisch noch schon himmlisch sein. Glauben recht und Leben rein, in der Lieb den Glauben wassen. Treue Jesu, bleib bei mir, gehe vor, ich folge dir.
Hören wir auf verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag. Psalm 73, Auszüge. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmpredigten, da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging. Sie höhnen und reden böse, sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein, was sie sagen, das soll gehen auf Erden. Darum läuft ihnen der Pöbel zu und schlürft ihr Wasser in vollen Zügen. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich mir gleich Leib und Seele schmachten lasse, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Heil. Ein Gebet, Autor unbekannt. Du Gott des Lebens, du rufst Menschen, dass sie Jesus nachfolgen auf dem Weg des Friedens. Dazu stärke und ermutige uns, denn der Weg zum Frieden ist kein friedvoller Weg. Denn wir haben zu kämpfen, um des Glaubens willen. Gib du uns Kraft, dann finden wir zu uns selbst und bleiben bei dir und den Menschen. Amen. Lukas Evangelium, 5. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Wir singen nun das Lied »Wach auf, du Geist der ersten Zeugen«, die Strophen 1 und 2.
Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die auf der Mauer als treue Wächter stehen, die Tag und Nächte nimmer schweigen und die getrost dem Feind entgegengehen. Ja, deren Schall die ganze Welt durchdringt und alle Völker Scharen zu dir bringt, o dass dein Feuer bald entbrennte, o möchtest doch in alle Lande gehen. Ach, Herr, gib doch in deine Ernte viel Knechte, die in treuer Arbeit stehen. O Herr der Ernte, siehe doch darein. Die Ernte ist groß, die Zahl der Knechte klein.
Gedanken zu einer wirklich langen Bibeltext-Auszugsreihe aus 2. Korinther 11, 18 bis 30 und 12, 1 bis 10. Ich werde nur den ersten Teil nehmen und natürlich das ganze Thema dazu. Ich lese es später. Unter Sarkasmus versteht man die Steigerungsform von polemischer Kritik, die mit beißendem Spott und höhnischem Charakter darauf abzielt, jemanden oder etwas oder Verhalten lächerlich zu machen oder sich vielleicht auch nur zu erwehren. Dabei sind die Nuancen, auch wie bei allen Dingen von Sarkasmus, von leicht bis deftig vertreten. Häufig ist Sarkasmus auch die Folge von Hilflosigkeit, weil die Gegenseite vor allem selbst hochgradig sarkastisch oder verleumderisch ist. Ich erlebe dieses Verhalten mir gegenüber ja häufig, weil in entsprechenden Personen, wenn ich gerufen werde, die notwendigen Kompetenzen fehlen und auch zudem ihre Fehler von mir bearbeitet werden müssten und müssen. Es soll eine Klärung sein. Ich versuche es umzusetzen und es wird verstanden als ein persönlicher Angriff auf die vermeintliche Kompetenz, ohne dann zuzugeben, dass eigentlich ich kommen musste, um das Chaos aufzuräumen. Und das bisher Geglaubte bei diesen Menschen ist nach wie vor richtig, nur ich bin der Böse, der nun reinwirkt. Jüngst wurde mir die Rechthaberei vorgeworfen, und zwar mit der Begründung, ich sei für eine gemeindeübergreifende Trägerschaft von Kitas schon immer gewesen, um vor allem Menschen zu entlasten. Ich habe auch dafür gestimmt in der Dekanatssynode. Und weil ich gesagt habe, ich finde das gut, dass wir das machen für die anderen, die nicht die Verwaltung für Kitas oder Dienstaufsicht übernehmen können, ich brauche das nicht, wurde mir als Rechthaberei vorgehalten. Also, dass ich Menschen, die nicht in der Lage sind, eine Hilfe unterstützend gebe und auch zustimme, es für mich aber selbst nicht in Anspruch nehme. Weil andere es nicht können, darf ich es auch nicht können? Diese Form der hilflosen Sarkasmuses, der mir da entgegentritt, aktuell an allen Stellen, ist schon faszinierend. Es wird behauptet, verleumdet, gelogen, was das Zeug hält, nur um nicht eingestehen zu müssen, dass ich in manchen Bereichen eine bessere Kompetenz und Aufarbeitungsbefähigung besitze, vielleicht ein umfangreicheres Wissen oder auch vor allem eine zielgerichtete und vor allem erfolgreichere Handlungskompetenz, wird als Rechthaberei, Hochmut ausgelegt, obwohl man mich ruft. Und es ist ja so, ich habe gewisse Kompetenzen, andere eben nicht. Und das gebe ich auch zu. Mit der Einführung der neuen Perikopenreihe, auch gerade in der sechsten und letzten Reihe, die wir gerade bearbeiten müssen, tritt was völlig Neues ein. Die Reihe, die sechste Reihe, beinhaltet häufig sehr lange Texte, die auch im Blick auf ihre Komplexität eher bisher selten gepredigt wurden. Letzte Woche hatten wir 1. Samuel 24 und es ging ja um das Zipfelabschneiden von David bei Saul, also von seinem Umhang. Heute müssten wir eigentlich aus 2. Korinther 10 bis 12 komplett den ganzen Text lesen, um überhaupt zu verstehen, warum hier der Sarkasmus, und darum geht's, von Paulus so eingesetzt wird. Paulus wird sarkastisch, weil er sich in derselben Situation befindet, wie ich dies für mich beschrieben habe. Paulus redet von den sogenannten Superaposteln oder Überaposteln, die von sich behaupten, alles besser zu wissen, besser zu machen und dann auch noch schamlos dafür Geld verlangen. Sie halten ihn, den Paulus, für eine Luftnummer, der keine Rhetorik habe und Jesus als Apostel nie erlebt habe. Sie seien die wahren Jünger und Apostel. Vielleicht reden wir nicht von den 12 Aposteln, sondern von den 100 anderen, die auch mit Jesus gezogen sind. Wir wissen ja von mindestens 72, die in Paaren ausgesendet wurden. Sie sind sarkastisch und wollen sich bezahlen lassen. Und Paulus hält dagegen Und er weiß bald nicht mehr wie, vor allem bei seiner Lieblingsgemeinde, den Korinthern, mit denen er immer im Stress liegt, kaum ist er nicht mehr da. Also geht das Chaos wieder los und sie hängen ihr Mäntelchen in den Wind. Und Paulus selbst war ja dagegen ein Pharisäer, der die Christen verfolgt hat und wird erst im Damaskus-Erlebnis bekehrt. Er ist zwar ein Begnadeter, dieser Schreiber, aber ein schlechter Redner, zugleich aber ein Theologe der besonderen Art im Gegensatz zu den Handwerkern, Bauern und Fischern, wie wir heute im Evangelium gehört haben, die eigentlich den Kern der 12 Apostel ausmachten. Da war kein Pharisäer oder Theologe dabei. Paulus dagegen ist in der Lage, systematisch überlegt, begründet und mit der notwendigen Tiefenkompetenz Sachverhalte darzustellen, zu präzisieren und vor allem auch komplett einzugestehen. Die Liste, die Paulus selbst aufstellt, wie und was er gelitten hat und für das Evangelium, ist beachtlich. Ich lese deshalb den ersten Teil, der heute auch vorgeschlagen wird, und nicht den zweiten Teil, der eigentlich vorgelesen werden soll, nämlich 2. Korinther 11, dort die Verse 23b bis 30. Paulus schreibt: Diese da sind Diener Christi? Ich rede wieder alle Vernunft. Ich bin's weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfters gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr durch Unterräubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. In Mühe und Arbeit, in vielen Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Wenn ich mich denn rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Und es wird deutlich, dass jede Form des Sarkasmus beinhaltet automatisch Verletzungen. Paulus redet hier von Fakten und sie sind schon beachtlich. Ich könnte mich anschließen. Kann man eigentlich diese Verletzung, die man erlebt hat, irgendwie sich anders erwehren als durch Sachlichkeit? Und selbst dann, wenn Paulus diese Sachlichkeit vorträgt, werden die ihm vorgehalten haben, tja, das ist wieder Rechthaberei oder Hybris oder was auch immer, er will ein besserer Mensch sein. Tja, aber er missioniert die Welt, er. Wenn wir heute als Christen der Form der Verletzungen und Auseinandersetzungen uns zuwenden, die immer noch und häufig in kirchlichen Bezügen vorkommen, stellt sich die Frage, ob unser Idyll oder die Vorstellung von Jesus als Christus und von dem, wie wir das Evangelium zu verkündigen haben, eine harmonische oder idyllhafte Verpflichtung ist oder nicht. Wir reden über Frieden, aber manchmal habe ich heute den Eindruck, dass Christus lediglich ein Posterbild für einen christlichen Ponyhof darstellt, bei dem die Prinzessinnen und Prinzen vom gemeinen Volk verlangen, sich ihnen gegenüber angemessen zu verhalten. Wer überhaupt noch Bibel liest, muss natürlich feststellen, dass sowohl die Wahrheit und Realität um Jesus von Nazareth als auch der ersten Jahre nach Kreuz und Auferstehung alles andere als harmonisch waren oder sind. Bis heute. Ehrlich, bis heute. Und jede Form der Harmonie, wie die der Urgemeinde in Jerusalem, scheitert ja an solchen banalen Themen, wenn das Vermögen der anderen, was man verprasst hat, nicht mehr verfügbar ist. Das hört sich fast etwas an wie die Ampelkoalition. Sie verprassen Geld von anderen, plötzlich ist es nicht mehr da durch das Bundesverfassungsgericht und man jammert in der Gegend rum. Nun ja, tja, Christsein ist Alltag. Dass die letzte Generation durchaus mit der Urgemeinde verglichen werden könnte, sollte deutlich sein. Sie erwarten die Wiederkunft Christi und verprassen das Geld der anderen für alle guten Taten. Super Sache. Möglicherweise ist Jesus schon deshalb nicht wiedergekommen, weil er nie zur Lebzeit nach seiner Auferstehung mitbekommen hat, wie es ist, wenn maßlos und selbst überschätzt seine Jünger agieren. Christsein ist heute nicht einfach, geschweige denn konfliktarm. Und wer das allen Ernstes glaubt, Also, dass er persönlich angegriffen wird und nicht über irgendwelche inhaltliches Geschwafel von CO2 oder was anders, dann kann man doch fragen, wo ist eigentlich das Christsein geblieben? Denn die Art des richtigen Umgangs hängt ja nicht von denen ab, die bezahlt werden, teils fürstlich, weil man von diesen, Paulus würde sagen, Superaposteln, immer davon ausgeht, dass sie richtig liegen, richtig sich erweisen, das Richtige sagen und ihre Handlungen und Leistungen zukunftsfähig und unkritisch sein muss. Wenn Paulus vor 2000 Jahren deshalb sarkastisch wird, weil die Sachlichkeit der Superapostel ihm gegenüber verloren gegangen ist und man Verleumdungen und Diskreditierungen gegenüber ihm an den Tag legt, kann man ihn gut verstehen. Ich besonders. Wie Paulus finanziere ich ja mein Leben nicht vorrangig aus Alimente der Gemeinde. Und vielleicht verstehe ich auch deshalb den Ponyhof der statuierten Religion nicht, weil sich in der alltäglichen Leistung und Überprüfung von Vorgängen sich dieser Ponyhof irgendwie verschließt. Also statt einer fremdbezüglichen, eine selbstbezügliche Thematik an den Tag gelegt wird. Das ist ja gerade nicht der Kern meiner Theologie, des Evangeliums, wie ich im Zuspruch von letzten Donnerstag, 20. Juni, einfach nochmal nachhören, deutlich gemacht habe. Für mich ist die Botschaft des Evangeliums, dass die Gnade Gottes Zukunft in deinem und meinem Leben und über das Leben hinaus schenkend sich erweist und wir deshalb dazu verpflichtet sind, zur Gestaltung der Zukunft im Angesicht dieses Gottes mit dieser Botschaft. Und dieser Gott kommt uns aus der Zukunft in Jesus als Christus entgegen. Und auf diesem Weg bleibt es, wie es auch Paulus tut, manchmal nicht aus, dass man auf üble Verleumdungen oder Inkompetenz sarkastisch reagieren muss. Und ich gestehe gleichwohl, dass meine Sachlichkeit höchst selten polemisch oder sarkastisch ist. Aber ich kann sagen und tun und machen, was ich will. Ich trete ein für andere und dann wird mir das als Hochmut oder Rechthaberei, was natürlich ein völlig falscher Begriff ist, ausgelegt. Aber das scheint gerade die Gegenseite zu nähren, Böswillen irgendwie weiter zu verbreiten. Warum diese Menschen sich nicht mit der Zukunft, also ihrer eigenen und dem Evangelium gestaltend auseinandersetzen wollen und dadurch, dass sie selbst kritisch hinterfragen, das werde ich niemals verstehen. Also wenn die, die das Evangelium leben und verkündigen müssten, nicht das Evangelium im Blick haben, sondern sich und ihr eigenes Bild. Das ist wahrscheinlich meine Sünde, mit der ich leben muss, weil ich es nicht verstehen will oder kann oder darf oder was auch immer. Amen. Wir singen nun vom Lied »Dies Gott für mich so drehte« die Strophen 1 und 2.
Ist Gott für mich so drehte, gleich alles wieder mich. So oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun der Feinde und Widersacher? Und weiß und glaub ich feste, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchst und Beste mein Freund und Vater sei. Und dass in allen Fällen er mir zur Rechten steht und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet weh.
Der Gebetsruf. Herr, schenke uns Mut und mir auch die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit, in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen nun vom Lied
Einer ist unser Leben.
Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, Hoffnung, die aus dem Tod erstand, die uns befreit. Viele hungern, die anderen sind satt in dieser Welt. Einer teilte schon einmal das Brot und es reichte für alle. Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, Hoffnung, die aus dem Tod erstand, die uns befreit. Wir werden verkannt und verlacht und unterdrückt. Einer nahm sich der Wehrlosen an und erbarmt sich der Armen. Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, Hoffnung, die aus dem Tod entsprang, die uns befreit. Wir kennen nur Waffen und Krieg, Hass und Gewalt. Einer lehrte uns den zu vergeben und die Menschen zu lieben. Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, Hoffnung, die aus dem Tod erstand, die uns befreit. Viele Menschen sind blind und stumm und wissen's nicht. Einer machte die Kranken gesund, einer heilte sie alle. Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, Hoffnung, die aus dem Tod erstand, die uns befreit. Wir zweifeln und glauben nicht mehr, viele von uns. Einer ging wie ein Licht vor uns her, in den Tod und das Leben. Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, Hoffnung, die aus dem Tod erstand, die uns befreit.
Die Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben. Kyrie, Kyrie, eleison.